Also, das Thema heute Abend heißt ja, wer war Jesus? Und dann ist noch der Untersatz, und wenn ja, wie viele? Und ich möchte Ihnen heute Abend etwas nicht so sehr über die Jesus-Bilder in der Geschichte darstellen, als vielmehr Ihnen etwas sagen über Jesus aus historischer Sicht. Schließlich bin ich Althistoriker und Sie haben zu dem Thema Jesus nun jetzt keinen Theologen eingeladen, der könnte auch einiges sagen, auch keinen Philosophen, auch keinen Naturwissenschaftler, sondern einen Historiker. Und die Frage ist, was kann ein Historiker Besonderes sagen? Was ist da anders als vielleicht beim Theologen, Philosophen oder Naturwissenschaftler? Und ich möchte zu Anfang auch noch etwas sagen, wie es kommt, dass ich mich selber mit diesem Thema beschäftige. Ich komme aus Dillenburg, das ist eine kleine Stadt in Hessen. Dass ich aus Dillenburg komme, merkt man dann, wenn ich Zichlaute gebrauche. Die werde ich natürlich heute Abend vermeiden. Also, wenn man aus Dillenburg kommt, hat man Probleme. Zum Beispiel, ich würde jetzt nie über Geschichtlichkeit sprechen, sondern über Historizität. Man würde auch nie über Geschlechtlichkeit sprechen, sondern über Sexualität. Also wenn man aus Dillenburg kommt, muss man Zichlaute vermeiden. Dillenburg ist, wenn berühmt, dann für Wilhelm von Oranien. Der hat übrigens den Spitznamen der Schweiger. Vielleicht habe ich das daher, meine Schweigsamkeit. Wilhelm von Oranien hat den Freiheitskampf der Holländer geführt. Und von daher ist Dillenburg so eine Art Wallfahrtsort für Holländer. Und die holländische Fußballnationalmannschaft, die spielt in den Vereinsfarben von Dillenburg, nämlich in Orange. Kann man demnächst sehen bei der Fußballweltmeisterschaft. Und sie singen auch vor jedem Länderspiel ein Lied auf einen Dillenburger. Wenn Sie die Nationalhymne hören, die beginnt Wilhelmus von Nassauen, bin ich von deutschem Blut. So beginnt die Nationalhymne der Holländer, eben eine Hymne auf einen Dillenburger, auf Wilhelm von Oranien. Wie Sie sich denken können, war ich in Dillenburg auf dem Wilhelm von Oranien Gymnasium. Es gab früher auch Wilhelm von Oranien Bier, aber das ist sind pleite gemacht. Aber auf dem Gymnasium war ich und als wir damals in die Oberstufe gingen, mussten wir uns entscheiden zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig. Und ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein anderer Junge gemacht. Also die Mädchen haben sich für sprachlich entschieden, die Jungs für mathematisch. Und nun waren wir die beiden letzten überlebenden Jungen aus unserer Klasse in diesem sprachlichen Zweig und saßen deshalb zwangsweise nebeneinander. Und dieser Junge war Christ. Und er sagte zu mir, Jesus Christus von den Toten auferstanden. Ich fand das wirklich eine ganz überraschende Neuigkeit. Ich habe die anderen in der Klasse gefragt, was sie über den denken. Und da haben die gesagt, ja, der ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmte, seine Eltern waren auch Christen. Das Argument hat mich nicht 100% überzeugt, weil er ja sein Christsein nicht mit seinen Eltern begründet hat, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und es war mir durchaus klar, dass die Auferstehung von Jesus Christus mit seinen Eltern nichts zu tun hat. Hat auch mit meinen Eltern nichts zu tun, muss man also irgendwie versuchen, anders zu klären. Und das war etwas, was mich dazu gebracht hat, mich mit Geschichte zu beschäftigen und auch ganz besonders mit alter Geschichte. Ich habe zunächst in Gießen studiert, das ist die Universität, die am nächsten ist, an Dillenburg. Und dann bin ich nach München gegangen. Und in München habe ich mich dann ganz auf alte Geschichte spezialisiert und bin also von meinem Beruf her Althistoriker. Und Althistoriker, das ist eben eine Fachbezeichnung. Also es ist nicht so, dass jeder Historiker irgendwann mal automatisch zum Althistoriker wird, sondern es ist eine Fachbezeichnung. Da versteht man die Zeit von Beginn der Erfindung der Schrift, so gut 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters. Das versteht man unter alter Geschichte. Wann das Mittelalter anfängt, das legt jeder Professor selbst fest. Irgendwann zwischen 300 und 500 nach Christi Geburt fängt in der Regel das Mittelalter an. Ich habe noch, um meine Marktchancen zu erhöhen, Ägyptologie studiert, was leider nicht bedeutet, dass ich mir alles, was ich mir kurz vorher aufgeschrieben habe, noch lesen könnte. Das ist leider ein Problem und meine Handschrift ist leider sehr schlecht. Das war in meinem allerersten Zeugnis nach einem halben Jahr, gab es nur einen Satz, da hieß es, Jürgen hat einen guten Anfang gemacht, bis auf die Schrift. Und das ist leider also durch das Hieroglyphenstudium nicht entscheidend verbessert worden. Von daher habe ich oft Probleme, das noch zu entziffern, was ich mir kurz vorher aufgeschrieben habe. Zu meiner Biografie gehört auch, dass ich zum zweiten Male verheiratet bin. Meine erste Familie, Frau und Kind, sind beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Es war auf dem Rückweg aus der DDR. Also da können Sie es sehen, das ist schon sehr lange her. Ich war hier mit meiner Familie in der DDR und dann bereits wieder im westlichen Teil Deutschlands hatten wir einen sehr schweren Verkehrsunfall, bei dem Frau und Kind ums Leben gekommen sind. So, wissen Sie einiges jetzt über mein Leben und auch, was mich an diesem Thema interessiert. Also ein Historiker über Jesus Christus. Wer war Jesus und wenn ja, wie viele? Wenn man sich jetzt fragt, was sagt ein Historiker etwas Besonderes als im Unterschied zum Naturwissenschaftler oder Theologen oder Philosoph, dann ist natürlich eine entscheidende Frage, wie arbeiten Historiker? Und das ist sozusagen die Überschrift über alles, was ich anschließend sage. Das ist ganz wichtig, um das zu verstehen und zu bewerten, was ich anschließend sage. Historiker führen einen Indizienprozess. Also das, was wir in den Geschichtsbüchern vorfinden, sind Rekonstruktionen vergangener Ereignisse aufgrund von Überlieferungen, aufgrund von Indizien. Historiker führen einen Indizienprozess. Und Indizien müssen bewertet werden. Ich war vor vielen Jahren mal bei einer Podiumsdiskussion mit einem Physikprofessor und er wurde gefragt, was sagen Sie denn als Physiker über die Wunder im Neuen Testament? Da hat er gesagt, was soll ich dazu sagen? In der Physik geht es um Wiederholbarkeit, also Reproduzierbarkeit, Prognosefähigkeit und da können Wunder natürlich keine große Rolle spielen. Wunder sind ja qua Definition ganz seltene Ereignisse. Von daher kann man als Physiker dazu nichts sagen. Wenn Sie wissen wollen, ob ein Wunder stattgefunden hat, auch zum Beispiel ein Wunder im Neuen Testament, was da überliefert wird, dann dürfen Sie keinen Physiker fragen, dann müssen Sie einen Historiker fragen. Das hat er sicher gedacht, gesagt, weil ich da saß, damit er mir auch mal die Chance geben wollte, was zu sagen. Aber es ist außerdem auch wahr. Und er hat das selber sehr gut ausgeführt. Er hat nämlich gesagt, weil der Historiker, der kann Ihnen sagen, ob die Zeugen, die ein Wunder überliefern, glaubwürdig sind. Das ist immer die entscheidende Frage. Also Historiker führen einen Indizienprozess. Und die Frage bei Indizien ist immer, wie werden sie bewertet? Und das wissen wir alle, Indizien werden unterschiedlich bewertet. Eine Berufsgruppe, die es besonders mit Indizienprozessen hat, sind natürlich Juristen. Also bei Prozessen müssen Indizien bewertet werden. Manchmal kann es sein, dass ein Prozess neu aufgerollt wird, nicht weil neue Indizien aufgetaucht wären, sondern einfach, weil es einen Verfahrensfehler gab. Und auf einmal kommt ein anderes Gericht aufgrund der gleichen Indizien zu einem entgegengesetzten Urteil. Das ist ganz überraschend. Zum Beispiel hat ja auch vor kurzem bei dem Hoeneß-Prozess die Verteidigung zunächst erwogen, eine Revision zu beantragen, in der Hoffnung, dass ein anderes Gericht die Indizien, die für im Zusammenhang mit der Steuer, mit der Eigenanklage von Uli Hoeneß zu sehen waren, anders zu bewerten, als das Gericht es getan hat. Das heißt, Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Das hängt an der Lebenserfahrung, die einer hat. Das hängt natürlich auch an der Berufserfahrung, die einer hat. Bei manchen Fragen hängt es sogar an der Weltanschauung, die einer hat. Und zwar gerade bei dem Thema, mit dem wir es zu tun haben. Wer war Jesus und wie viele? Das heißt, die Jesusbilder, die einer hat, hängen auch damit zusammen, was er für eine Weltanschauung hat. Nehmen wir einen Punkt, der ja sehr zentral ist für den christlichen Glauben. Das war ja das, auf das mich mein Freund damals angesprochen hat, die Auferstehung von Jesus Christus. Das heißt im Neuen Testament, die Auferstehung von Jesus Christus sei ein Handeln Gottes gewesen. Wenn ich jetzt, aus Gründen, die nichts damit zu tun haben, ob ich Historiker bin oder nicht, glaube, also die Weltanschauung habe, dass es gar keinen Gott gibt, dann kann ich mit dieser Erklärung nichts anfangen. Dann sage ich mir, wir müssen das, was da irgendwie überliefert wird, im Zusammenhang mit der Auferstehung von Jesus anders interpretieren. Aber das hängt dann an meiner weltanschaulichen Vorentscheidung. Der frühere Papst Josef Ratzinger hat in diesem Zusammenhang sehr schön geschrieben, nach dem Neuen Testament war die Auferstehung von Jesus Christus eine Tat Gottes. Und über Gott kann ein Historiker natürlich und über sein Handeln nicht viel aussagen. Aber, so das Neue Testament, das Handeln Gottes hat Spuren in der Geschichte hinterlassen und ein Historiker kann etwas aussagen über die Spuren in der Geschichte, etwa der Auferstehung. Dann wären wir wieder bei der Frage des Indizienprozesses. Also Historiker führen einen Indizienprozess. Das machen nicht nur Historiker und das machen auch nicht nur Juristen, sondern muss eigentlich sein, in allen Berufen müssen wir immer wieder Indizien bewerten. Da kommen wir nicht umhin. Also beim Arzt zum Beispiel. Wenn Sie zu einem Arzt gehen, dann schildern Sie ihm die Symptome, was Sie schmerzt. Vielleicht gibt es auch objektive Fakten, dass der Arzt sich das Blutbild ansieht. Und dann versucht er aus dem, was Sie erzählt haben, aufgrund des Blutbildes, was er sieht, versucht er zu sagen, was er glaubt, was Sie haben. Also er trifft eine Diagnose. Und wenn Ihnen die Diagnose nicht passt, dann gehen Sie zum anderen Arzt. Sagen Sie, nö, das war nichts, das gefällt mir nicht, gehe ich zum anderen Arzt. Wenn Sie Pech haben, hat er eine gegensätzliche Diagnose, müssen Sie zum dritten gehen. Das Beste wäre natürlich eine Diagnose, die einem nicht nur gut passt, sondern die tatsächlich der Realität entspricht. Also es ist nicht nur eine Frage jetzt Juristen und Historiker, sondern auch Ärzte führen einen Indizienprozess. Das hat den Satiriker Kurt Tucholsky zu diesem Spruch verleitet, wenn zwei Ärzte einer Meinung sind, ist einer davon gar kein Arzt. Weil die also grundsätzlich bei ihren Diagnosen so Tucholsky verschiedener Meinung sind. Das ist natürlich weit übertrieben. Und selbst Naturwissenschaftler müssen Indizien interpretieren. Oder wir müssen auch im Umgang mit anderen Menschen Indizien interpretieren. Für uns ja eine der wichtigsten Fragen, ob wir einem anderen Menschen vertrauen können. Und wenn wir da uns nicht ganz sicher sind, fragen wir manchmal jemanden, sag mal, du kennst den doch, meinst du, man kann dem vertrauen? Und dann sagt er etwas und dann müssen wir trotzdem auch das bewerten, was er gesagt hat. Überlegen, können wir dem vertrauen oder nicht? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in unserem Leben Indizien bewerten müssen, dass Indizien unterschiedlich bewertet werden. Deshalb muss es uns auch jetzt nicht irritieren, wenn auch in der Frage, wer war Jesus und wie viele Jesus gibt es, es ganz unterschiedliche Bewertungen in der Geschichte gegeben hat und auch immer noch gibt. Ich möchte also etwas sagen dazu, was von historischer Sicht über Jesus zu sagen ist. Bei Historikern ist ja zunächst mal eine der Fragen, wie sind die äußeren Zahlen, also wann hat er gelebt? Die Zahlen ist ja oft das, was einen Schüler abschreckt, sich weiter mit Geschichte zu beschäftigen. Muss man so Jahreszahlen lernen, aber es ist für Historiker irgendwie wichtig, dass man die Leute schon mal in das richtige Jahrhundert einsortieren kann. Dass man schon weiß, wann hat er gelebt, was waren die Zeitgenossen, also wann ist er geboren, wann ist er gestorben, was hat er gemacht, warum war er für seine Zeitgenossen von Bedeutung, vielleicht auch die Frage, warum ist er für uns heute noch von Bedeutung. Das sind also so Themen, mit denen sich Historiker beschäftigen. Im christlichen Glauben über Jesus ist es ja so, da gibt es ein Glaubensbekenntnis. Vielen Gemeinden wird das sonntags aufgesagt. Wenn Sie das mal anhören, da ist der mittlere Teil über Jesus. Und da wird über den irdischen Jesus eigentlich nur drei Dinge gesagt. Geboren, gekreuzigt, auferstanden. Es wird nichts darüber gesagt, was wir auch über ihn erfahren, dass er Menschen geheilt hat, dass er Wunder getan hat, dass er Jünger gesammelt hat, dass er ein guter Redner war. Das kommt dem Glaubensbekenntnis nicht vor, sondern da kommen auch diese, ich sage jetzt mal, historischen Hard Facts, geboren, gekreuzigt, auferstanden. Wobei natürlich die Auferstehung das sicher problematischste ist und deshalb möchte ich dabei auch am meisten verweilen, möchte aber auch etwas zu den beiden anderen Punkten sagen. Geboren, gekreuzigt. Zunächst der Frage nach der Geburt. Interessanterweise in diesem Glaubensbekenntnis, was ich eben gerade zitiert habe, kommt außer Jesus und Maria noch ein dritter Name vor, nämlich Pontius Pilatus. Das ist der dritte Name, sind nur drei Namen, die im Glaubensbekenntnis vorkommen, im Christlichen. Und zwar heißt es, gelitten, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Und da ist schon ein ganz wichtiger Punkt für unser Thema, dass nämlich die christliche Überlieferung sagt, das, was über Jesus ausgesagt wird, das auch was in diesem Glaubensbekenntnis steht, das hat nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie stattgefunden, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Und der Pontius Pilatus, das ist nur jemand, den man auch datieren kann in der römischen Geschichte. Also man weiß, dass Pilatus in den Jahren 26 bis 36 nach Christi Geburt Statthalter, wie es oft übersetzt wird, von Judäa war. Also in diesen Jahren hat sich das abgespielt, zumindest die Punkte 2 und 3, die im Glaubensbekenntnis behauptet werden, die Kreuzigung und die Auferstehung. Aber fangen wir zunächst mal bei der Geburt an. Wir datieren ja vor und nach Christi Geburt. Und Indizienprozess gilt auch in der Frage, wann wurde Jesus geboren? Im Neuen Testament, und das ist für uns die wichtigste Quelle über das Leben von Jesus und seinen ersten Jüngern. Im Neuen Testament werden im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus drei Dinge gesagt. Erstens, zur Zeit der Geburt hat Herodes noch gelebt. Herodes ist im Jahre 4 vor Christi Geburt gestorben. Zweitens, es gab einen weltweiten Zensus unter einem Legaten Statthalter Quirinius. Und drittens, es gab eine besondere Sternenkonstellation. Das sind die drei Dinge, die im Neuen Testament an unterschiedlichen Stellen, also im Lukasevangelium und im Matthäusevangelium, im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus erwähnt werden. Wir brauchen also ein Jahr, wenn es geht, was diese drei Dinge integriert. Und nun, das haben sie eben vielleicht schon gedacht, als ich sagte, Herodes hat noch gelebt, er ist vor Christi Geburt gestorben. Kommen wir jetzt leider zu dem etwas seltsamen Tatbestand, dass Jesus Christus vor Christi Geburt geboren wurde. Das muss uns aber jetzt natürlich nicht näher beunruhigen, weil die Zählung, die wir haben, die stammt aus dem 6. Jahrhundert. Da hat hier ein syrischer Mönch, hat damals bei Betrachtung von Osterkalendern und auch möglicherweise bei Betrachtung eines Verses im Neuen Testament aus dem Lukas-Evangelium die Datierung so aufgestellt, nachdem heute noch weltweit datiert wird. Aber diese Datierung, was die Geburt Jesu angeht, kann nicht stimmen. Eben weil wir die anderen Dinge auch noch zusammenbringen müssen. Also die anderen Dinge, den Zensus, dass Herodes noch gelebt hat und auch die besondere Sternenkonstellation. Von daher sind die Historiker, die versuchen, diese drei Dinge zusammenzubringen, der Meinung, dass Jesus am Ende des Jahres 7 vor Christi Geburt geboren worden ist. Also 7 vor, am Ende dieses Jahres ist er geboren worden. Es gibt im Lukas-Evangelium einen Vers, Kapitel 3, da heißt es, im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius, damit aufgezählt, wer alles regiert hat, da passierten folgende Dinge. Um diese Zeit war Jesus ungefähr 30 Jahre alt. Wenn man jetzt das Wort ungefähr streicht, was man nicht machen sollte, dann hat man es ganz einfach mit der Datierung. Da sagt man, im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius war Jesus 30 Jahre alt. Dann ist alles ganz einfach. Möglicherweise hat der Dionysius Exiguus, dieser syrische Mönch, das auch so gemacht. Aber man muss das Wort ungefähr beachten. Er war nicht ganz genau 30. Er war wahrscheinlich einige Jahre älter als 30. Also Geburt wahrscheinlich so 7 vor. Wobei man sagen muss, in der Antike hat man die Geburt nicht so beachtet und sie taucht erst sehr spät auf Grabsteinen auf. Vor kurzem erschien ein Buch über den Kaiser Konstantin. Da stand drin, der Kaiser Konstantin wurde geboren zwischen 272 und 285 nach Christi Geburt. Eine ganz schöne Zeit lang. Also die Geburt hat sich nicht 13 Jahre hingezogen. Also 272 sozusagen das früheste und 285 späteste. Also da ist ein gewisses Problem. Also man sieht daraus, es ist nicht mehr ganz einfach für Menschen in der Antike, das Geburtsjahr festzulegen. Und das ist auch bei Jesus nicht ganz einfach, obwohl sehr vieles dafür spricht, also dass wir da in das Jahr 7 kommen. Da können wir nämlich die drei Punkte durchaus zusammenbringen. Herodes eben 4 vor gestorben. Der Zensus ist wahrscheinlich ein Zensus, der im Jahre 8 begonnen wurde und im Jahr 7 fortgesetzt wurde. Und mit der Sternkonstellation gibt es eine besondere Konstellation aus dem Jahre 7, aus dem auch babylonische Schriften hinweisen, sodass man sagt, das wird wahrscheinlich am besten zusammenpassen. Das wäre also die Geburt ungefähr 7 vor. Beim Todesdatum ist man sich etwas sicherer, obwohl es da auch natürlich Gegenmeinungen gibt. Wie man generell sagen muss, natürlich zu allem, was ich jetzt sage, gibt es mindestens immer eine Gegenmeinung. Das ist überhaupt in der Wissenschaft so, davon lebt Wissenschaft auch, dass es immer mindestens einen Wissenschaftler gibt, der sagt, nee, so ist es nicht. Also sonst macht es ja auch gar keinen Spaß mehr, wenn alle immer einer Meinung sind. Also es gibt zu allem immer mindestens einen, der sagt, es ist alles ganz anders. Bei der Frage des Todes, da gibt es eine größere Einigkeit, da beschäftigen sich auch mehr Leute. Meistens ist es auch egal, ob er nun 7 vor oder 6 vor oder wie viel vor Christi Geburt geboren ist. Beim Tod ist da schon etwas interessanter. Und da ist eigentlich die gängige Meinung, dass der Tod von Jesus, die Hinrichtung, die Kreuzigung, am 7. April des Jahres 30 war. Das hängt natürlich auch mit Indizien zusammen. Also wir wissen aus den Schriften des Neuen Testamentes, dass er eben gekreuzigt wurde vor einem Sabbat. Also es war der Tag Sabbat. Und das war, dieser Tag vor dem Sabbat war noch ein besonderer Tag, ein besonderer Rüsttag. Der war immer festgelegt, der 14. Nisan im Kalender, Rüsttag vor einem großen Passafest. Und das sucht man also praktisch in den Jahren, die in Frage kommen, einen 14. Nisan, der unmittelbar vor einem Sabbat liegt. Und da ist eben das, was die meisten für das Wahrscheinliche halten, 7. April des Jahres 30. Das hängt auch zusammen mit dem Vers, den ich eben zitiert habe, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3, 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius. Man geht aus dem Neuen Testament davon aus, dass Jesus öffentliche Wirkung 3 Jahre war, aufgrund dessen, was er an welchen Festen er teilgenommen hat. Und das würde hinkommen, das 15. Jahr des Kaisers Tiberius ist wahrscheinlich 28, 29. Und dann wäre das 3. Jahr, ist man eher bei 30 als vielleicht bei 32 oder 33. Übrigens diese antike Datierung, das wäre so, als würde man heute sagen, im 6. Jahr von Barack Obama, als gleichzeitig Angela Merkel, Cameron und wie sie alle heißen, regiert haben. So hat man das in der Antike gemacht und das finden wir auch im Lukas-Evangelium Kapitel 3 vor, im allerersten Vers. Also da hätten wir sozusagen den äußeren Rahmen. 7 vor bis 30 nach. Das ist nach der wahrscheinlichsten Rechnung, sind das die Daten von Jesus. Das andere, was ich schon gesagt habe, was überliefert wird in den Evangelien über Jesus, ist eben, dass er begeistert reden konnte, dass er Jünger in seine Nachfolge gerufen hat, dass viele Leute ihm zugehört haben, dass er offensichtlich auch Wunder gemacht hat, Heilungen oder auch anderes. Aber das, was eigentlich den Eindruck gemacht hat, weshalb überhaupt das Christentum sozusagen entstanden ist und sich fortgepflanzt hat, war die Aussage, er ist nicht im Tode geblieben, da am 7. April 3, sondern er ist von den Toten auferstanden. Das war, ist auch dann ein Kernpunkt, nicht nur in diesem Credo, sondern das finden wir auch als einen Kernpunkt innerhalb der Texte des Neuen Testaments. Also zum Beispiel schreibt Paulus mal in einem Brief an die Korinther, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann ist euer Glaube an die Gemeinde von Korinther eine Illusion. Sozusagen der christliche Glaube hat die Basis der Auferstehung. Oder im 1. Petrusbrief heißt es, wir, also die Gemeinde, ist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Also wird da gesagt, der Grund der christlichen Hoffnung ist die Auferstehung von Jesus von den Toten. Und das, bevor wir uns mit dieser Frage beschäftigen, da müssen wir uns noch etwas mit ein paar Fragen, die Historiker haben, jetzt mit den Texten beschäftigen, die uns Auskunft geben über Jesus. Also wenn wir wissen wollen, wer war Jesus, müssen wir fragen, woher wissen wir etwas über Jesus? Und auch die, die im Laufe der Zeiten verschiedene Jesusbilder entworfen haben, also die sagte, war mehr ein Sozialrevolutionär oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war mir so ein Hippie-Typ, also gab es ja alle möglichen Ideen, Jesus Christ Superstar, die müssen natürlich, wenn sie das bewerten wollen, müssen sie zurückgehen zu den Quellen, zu den Texten. Und da ist die Frage, welche Texte gibt es? Also wenn wir einen Indizienprozess über Jesus führen, worauf stützen sich unsere Indizien? Also das wären bei den Historikern eben die Quellen, weil vor Gericht sind das dann halt die Zeugen. Oder es gibt auch stumme Indizien natürlich, nicht nur sprechende Zeugen. Und wie glaubwürdig sind diese Indizien? Das gilt ja bei allem. Ich habe eben einfach gesagt, das sind die Indizien im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus aus dem Neuen Testament. Das sind die Indizien im Zusammenhang mit dem Tod von Jesus aus dem Neuen Testament. Aber die Frage ist ja, und das wird dann noch spannender, wenn wir uns dem dritten Punkt der Auferstehung nähern, wie glaubwürdig sind denn diese Indizien? Also zunächst einmal, wenn wir uns mit Jesus und den ersten Jüngern beschäftigen wollen, dann ist es so, dass das, was von Historikern und natürlich auch von den Theologen für am glaubwürdigsten gehalten wird, die Texte sind, die in dem Neuen Testament zusammengefasst sind. Wobei die Historiker unterscheiden zwischen, es gibt verschiedene Begriffe, sagen wir, primären Quellen und sekundären Quellen. Also primäre Quellen, das sind Historiker, die über ihre Zeit schreiben oder über frühere Zeiten, also rein historische Texte auch, während sekundäre Texte, das sind etwa Briefe. Briefe sind nicht geschrieben worden, damit Historiker Anschauungsmaterial haben oder über historische Ereignisse, aber sie sind für Historiker von einem enormen Interesse, weil man aus Briefen sehen kann, was hat die Leute beschäftigt, welche Fragen hatten sie und wie haben sie versucht, ihre Probleme zu lösen. Und manchmal gewinnt man aus Briefen indirekt etwas über die Zeit, mit der man sich beschäftigt. Und so ist es auch im Neuen Testament. Wir haben sozusagen primäre Texte, das sind etwa die Evangelien, Berichte über das Leben von Jesus und die Apostelgeschichte, Berichte über die ersten Christen. Und dann haben wir auch eine Reihe von Briefen. Wenn wir als Historiker uns vor allen Dingen mit so einer besonderen Texten beschäftigen, um etwas über eine besondere Person herauszufinden, dann gibt es natürlich verschiedene Fragen, die vorher geklärt werden. Also müssen. Eine Frage ist, wollen diese Texte überhaupt historisch verstanden werden? Man kann ja auch Texte überfordern, indem man was in sie hineinlegt, was sie selber gar nicht bieten wollten. Also die Frage, wollen die Texte historisch verstanden werden? Und da gibt es tatsächlich für Historiker einen sehr erfreulichen Passus, weil bei Texten ist zunächst ja immer mal die Frage, wie ist das Selbstverständnis? Man kann einen Text überfordern, indem man ihn historisch versteht, er will es aber selber gar nicht. Man kann ihn auch unterfordern, indem man sagt, na, die haben es nicht so ernst gemeint, obwohl es dem Autor schon darum ging, hier was darzustellen, was auch einen Bericht gibt, wie es gewesen ist. Und nun gibt es jetzt in unserer Frage ganz erfreulicherweise eine Selbsterklärung, eine Selbstverständniserklärung, im Lukas-Evangelium, und zwar ganz am Anfang. Also der allererste Satz des Lukas-Evangeliums, da schreibt der Autor etwas, warum er das Evangelium schreibt und wie er vorgegangen ist. Das ist nur ein Satz, den möchte ich Ihnen vorlesen. Also der allererste Anfang dieses Evangeliums. Da heißt es, Viele haben es schon unternommen, einen Bericht zu geben über die Ereignisse, die unter uns geschehen sind, die uns diejenigen überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und auch Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilos, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Also daraus kann man als Historiker ein paar Punkte ableiten. Erstens sagt er, nachdem es schon viele unternommen haben, einen Bericht zu verfassen. Das heißt, er ist nicht der Erste, es gibt schriftliche Vorlagen. Zweitens, er spricht von Augenzeugen. Das ist natürlich ganz günstig, wenn man über etwas schreiben will, wenn man eine Augenzeugen befragen kann. Die muss man natürlich auch bewerten, aber immerhin, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Drittens, er hat eigene Recherchen angestellt. Viertens, er hat das Reihe nach aufgeschrieben, kann chronologisch sein, aber auch thematisch. Und fünftens, er hat für einen gewissen Theophilos aufgeschrieben, der hatte irgendwie eine Unterweisung in der christlichen Lehre und dem soll sozusagen dargestellt werden, was ist eigentlich die historische Grundlage des christlichen Glaubens. Und dafür ist dieses Evangelium. Also hier haben wir von einem, der ein Evangelium geschrieben hat, eine Darstellung, wie er vorgegangen ist. Und Lukas ist für uns deshalb so erfreulich, weil er auch der Autor der Apostelgeschichte ist. Also das, was wir noch mehr wissen als in den Evangelien, wissen wir auch von Lukas, von dem wir hier diese Selbstverständniserklärung haben. In der Apostelgeschichte ist es übrigens noch so, dass er selber Augenzeuge war bei einigen der Reisen des Paulus. Es gibt in der Apostelgeschichte die sogenannten Wir-Passagen. Früher war man auch in der Theologie sehr kritisch und skeptisch gegenüber Lukas. Das ist man aber jetzt nicht mehr ganz so stark. Und zwar hat sich inzwischen herausgestellt, dass alles, was wir in der Apostelgeschichte an Ämterbezeichnungen finden, Magistraten und anderes und an Lokalkolorit, vor allen Dingen in Kapitel 15 bis 18, wenn es über Mazedonien geht, soweit es durch archäologisches Material überprüfbar war, stimmt alles. Das ist sehr erfreulich, wenn das, was wir von einer anderen Quelle noch überprüfen können, alles stimmt. Vor kurzem hat ein Theologe in der Welt am Sonntag gesagt, früher sagte man immer, haut den Lukas, aber das gilt heute nicht mehr. Also heute wissen wir, er hat das enorm präzise berichtet und es gibt sogar einen Theologen, der meint, vielleicht kam er aus Makedonien, weil er alles so gut gekannt hat. Aber er war auf jeden Fall Wegbegleiter des Paulus. Also hier haben wir eine Selbstverständnisdarstellung von Lukas, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Dann gibt es noch eine zweite Frage, und wo man sagen muss, er möchte das als historischen Bericht geben. Ich habe eben diese Stelle zitiert, Kapitel 3, Vers 1 aus dem Lukas-Evangelium, wo er sagt, nicht irgendwo, sondern eben 15. Jahr des Kaisers Tiberius. Davon sprechen wir jetzt. Dann gibt es noch eine zweite Frage, die generell gilt für die Evangelien. Wie groß ist denn der zeitliche Abstand? Der ist natürlich auch nicht unwichtig. Lukas spricht ja noch von Augenzeugen. Also wann sind die Texte verfasst worden, mit denen wir es zu tun haben? Und wie groß ist der zeitliche Abstand zu den Ereignissen, über die sie etwas schreiben? Auch das ist immer eine ganz wichtige Frage. Und hier gibt es eine Mehrheitsmeinung, eine Minderheitenmeinung in Deutschland, also vor allen Dingen bei den Theologen. Und es wird Sie nicht überraschen, dass das auch damit zusammenhängt, wie man Indizien bewertet. Weil das muss man jetzt auch praktisch rekonstruieren. Muss anhand der Texte versuchen herauszukriegen, wann könnten die geschrieben sein. Gibt es eine Reihenfolge? Gibt es bestimmte Daten, an denen man etwas genau festlegen kann? Also Beispiel ist für die Reisetätigkeit des Paulus ist enorm erfreulich, dass in der Apostelgeschichte steht, dass als er in Korinth war, ist er dem Statthalter Gallio begegnet. Der war nur ein halbes Jahr in Korinth. Und jetzt weiß man, aha, da war auch Paulus und jetzt kann man das, was er davor und danach gemacht hat, sehr gut datieren. Also sowas ist dann schon mal eine Hilfe zur Datierung. Bei der Frage, wann die Evangelien geschrieben sind, und zwar in der Form, wie wir sie heute vorliegen haben, gibt es eine Mehrheitsmeinung, die sagt, die Evangelien sind geschrieben worden zwischen 60 und 90. Also man hat die Reihenfolge Markus, ist das älteste Evangelium, das ist in den 60er Jahren oder um 70, vielleicht knapp vor 70 geschrieben, Lukas und Matthäus nach 70 und das Johannes-Evangelium später 90 oder in den 90er Jahren. Das ist die Mehrheitsmeinung. Es gibt auch eine Minderheitenmeinung, die eigentlich auch von Historikern vertreten wird. Die Evangelien in der vorliegenden Form sind bereits in den 40ern bis 60er Jahren geschrieben, also ein bisschen früher. Im Jahr 30, da war eben das, worüber die Evangelien schreiben, der Tod von Jesus und die Auferstehung. Und dann eben wenige Jahre oder Jahrzehnte später die Fassung, so wie sie vorliegt. Da kann man sich fragen, was sind jetzt die Bewertungen der Indizien? Das ist das Letzte, was ich noch als Indizienbewertung mache, dann werde ich das verlassen. Aber ich würde Ihnen das gerne darstellen, damit Sie sehen, wie kommen die Historiker überhaupt dazu. Mich hat als Student immer mehr interessiert, wie etwas in Geschichtsbüchern kommt, als nur zu lesen, was drinsteht. Also haben die auch darüber nachgedacht. Es gibt ja sozusagen Indizien und Kriterien. Und die entscheidende Frage in der Frage der Datierung der Evangelien und auch der Apostelgeschichte hängt zusammen mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70. Im Jahre 70 ist Jerusalem von den Römern belagert worden und dann zerstört worden. Ziemlich total. Auch der Tempel ist bis auf weniges zerstört worden. Und es ist allen klar, das war ein epochales Ereignis für die Bewohner Jerusalems, eigentlich für ganz Israel. Und wenn die Evangelien nach 70 geschrieben worden wären, müssten wir irgendeinen Hinweis finden auf das Ereignis, weil man, das spielt ja in Jerusalem. Könnte ich einfach so tun, als hätte es das inzwischen nicht gegeben. Wenn wir keinen Hinweis finden, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Evangelien vor 70 geschrieben worden sind, und zwar in der Fassung, wie sie vorliegt. Die spannende Frage ist also, finden wir was oder finden wir nichts? Und die Mehrheit der deutschen Theologen ist der Meinung, wir finden was. Und zwar Beispiel im Lukas-Evangelium, da wird Jesus mit den Worten zitiert über Jerusalem, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Aha, nach 70. Kein Stein auf dem anderen, nach 70 geschrieben. Und das überzeugt halt nicht jeden, weil Argument hat ja eine Voraussetzung. Die Voraussetzung heißt, es ist einem Menschen nicht möglich, dass er zu seinen Lebzeiten was prophezeit, was erst nach seinem Tode eintrifft. Das ist sozusagen die Voraussetzung zu diesem Argument. Und so gibt es inzwischen einige Theologen, aber auch Historiker, die sagen, das reicht nicht aus, wir müssen uns mit anderen Fragen beschäftigen. Und so gibt es einige, die sagen, also das, was Jesus hier über die Zerstörung Jerusalems sagt, das sind alles nur Zitate aus dem Alten Testament. Der hat gar nicht das wiedergegeben, was im Jahre 70 der Fall war. Oder im Jahr 70 war entscheidend Feuer beim Tempel und Jerusalem. Kommt überhaupt nicht vor in den Worten von Jesus. Die Autoren, wenn sie was hätten im Mund legen wollen, hätten ihm das sicher in den Mund gelegt. Aber sie wussten nichts davon. Also muss das wirklich ein Wort sein, was Jesus vor 70 gesprochen hat. Wie auch immer, also das, da liegt mit dieser Interpretation des Jahres 70, damit hängt zusammen, warum die Mehrheit sagt, es war nach 70 und eine Minderheit sagt, es war vor 70. Das ist also auch wieder die Bewertung eines Indizes. Das ist halt die Frage, wie man das bewerten will. Nun, unabhängig davon ist das relativ nah. Also wenige Jahrzehnte später haben wir bereits die Berichte. Eine Althistorikerin aus Göttingen, Frau Botermann, hat dazu geschrieben, dass Lukas, wie man am Anfang des Kapitels 1 sehen kann, genauso vorgeht wie jede antike und moderne Historiker. Er hat Quellenmaterial, er ist sogar noch in der guten Lage, in der günstigen Lage, dass er Augenzeugen hat, und das versucht er zu komponieren, zusammenzustellen nach bestimmten Fragestellungen. Was ist ihm wichtig? Danach schreibt er das. Und, so Frau Botermann, als er das herausbringt, seine Informanten sind auch seine Kritiker. Er hat das herausgebracht, als es noch Leute gab, die Paulus kannten oder auch die Jesus kannten. Es ist ja nicht so, dass mit Jesus auch alle Jünger und alle Nachfolger mit verstorben sind und in der Himmelfahrt verschwunden sind, sondern die anderen haben ja noch gelebt, auch einige Jahrzehnte später. Die Lage ist hier etwas günstiger als bei Tacitus. Tacitus ist ja jemand, der über das erste Jahrhundert geschrieben hat. Er hat aber einige Jahrzehnte später geschrieben, also zu Beginn des zweiten Jahrhunderts oder im zweiten Jahrzehnt des zweiten Jahrhunderts, die Annalen etwa. Und da taucht übrigens Jesus auch auf, die einzige Stelle bei ihm, und zwar im Zusammenhang mit dem Brand Roms unter Nero. Da ist ja Rom in Flammen aufgegangen, und damals haben manche Leute geglaubt, es war Nero selbst. Es gibt heute noch Leute, die das glauben. Aber Nero hat gesagt, es waren die Christen. Das hat Tacitus nicht geglaubt. Aber die Christen wurden dafür zum Tode verurteilt. Und da sah sich Tacitus gezwungen, etwas über die Christen zu schreiben. Was sind das für Leute, die jetzt in so tragischer Weise auf einmal hier auf der Bühne der Weltgeschichte erscheinen? Also er muss irgendwas über sie schreiben, sagt ja, diese Christen, der Name geht zurück auf Jesus Christus, das war der Anführer. Und dieser Jesus Christus, der ist zur Zeit des Tiberius von Pontius Pilatus hingerichtet worden. Also wir hätten hier sozusagen denselben, in einem Satz, gleiche Zusammenfassung, was wir auch sonst sehen, aus dem Neuen Testament, eben die Hinrichtung unter Pontius Pilatus zur Zeit des Kaisers Tiberius. Tacitus war kein Freund der Christen, er fand das eine ganz verderbliche Sekte, aber er war sich auch bewusst, sie waren nicht schuld an diesem Brand. Also da schreibt er etwas über sie, weil er die jetzt erwähnen muss. Sie spielen auf einmal eine Rolle in der römischen Geschichte, und er muss irgendwie erklären, was waren das für Leute. Also die
Die Evangelientexte sind auf jeden Fall einige Jahrzehnte früher, das heißt, wenn wir annehmen, wie die Mehrheit sind erst nach 70 geschrieben, einige Jahrzehnte früher als etwa Tacitus, und sie bilden von daher unsere Hauptquelle über Jesus und die ersten Christen. Und das gilt also bei den Indizien sowohl in der Frage der Geburt, bei der Bewertung der Indizien, als auch bei der Bewertung der Indizien in Frage des Todes oder auch der Lebensführung, die ja interessanterweise in dem Credo gar keine Rolle spielt. Predigen, heilen, das kommt da gar nicht vor. Aber was eine Rolle spielt im Credo, und das, da möchte ich noch zum Schluss etwas ausführlicher darauf zu sprechen kommen, weil das ein ganz zentraler Punkt für den christlichen Glauben ist, in der Frage der Auferstehung. Also die Auferstehung ist, wie ich schon eben zitiert habe, aus dem Neuen Testament Basis des christlichen Glaubens, für uns der Glaube eine Illusion, und Basis der christlichen Hoffnung. Und die Frage ist nun, mit welchen Indizien hat man das als Historiker zu tun, wenn man sich mit diesem Punkt beschäftigt? Wie gesagt, bei dem anderen sind das mehr Datierungsfragen. Also, dass er geboren worden ist, das bezweifelt niemand. Es wurde teilweise auch mal bezweifelt, ob es ihn überhaupt gegeben hat, ob er nicht überhaupt eine Erfindung ist. Aber bei Josephus taucht einmal ein Bruder von Jesus auf. Und da kann man sagen, wer einen Bruder hat, den hat es wahrscheinlich auch selber gegeben. Also von daher der Gedanke, ist eigentlich nie besonders verfolgt worden, dass Jesus überhaupt eine reine Kunstfigur gewesen sein könnte, genauso wenig wie Sokrates oder andere, sondern es gibt eben zu viele Indizien und es ist etwas ja innerhalb ganz weniger Jahre da passiert mit Jesus. Von daher ist ja nur die Frage, wann, und da möglicherweise eben ein paar Jahre vor Christi Geburt. Und auch beim Tod gibt es natürlich auch nicht viel zu kritisieren, dass er gestorben ist, und zwar jetzt wie, eben durch dieses Gerichtsverfahren, dann eben durch die Römer, Pontius Pilatus, als der ihn hingerichtet hat. Das ist auch etwas, was jetzt nicht bestritten wird. Und das Datum ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber wahrscheinlich war es eben 30. Aber die Auferstehung ist natürlich schon eine viel brisantere Frage. Und da habe ich gesagt, bei der Bewertung der Indizien spielt hier natürlich auch die weltanschauliche Vorentscheidung eine Rolle, ob ich überhaupt glaube, dass es einen Gott gibt. Weil es tatsächlich so ist im Neuen Testament, dass die Auferstehung als ein Handeln Gottes beschrieben wird. Und das wollen wir jetzt mal weglassen mit dem Handeln Gottes, aber wir können uns mal ganz kurz ansehen, welche Indizien werden genannt, mit denen es ein Historiker zu tun hat. Und dann geht es eben auch darum, wie wollen wir die Indizien bewerten. Ich habe vor einigen Jahren mal eine Diskussion geführt mit Gerd Lüdemann, das ist so der bekannteste Bestreiter der Auferstehung aus theologischer Sicht. Er war Theologieprofessor für Neues Testament in Göttingen und ist dadurch berühmt geworden, dass er ein Buch geschrieben hat, also Jesus nicht auferstanden. Das ist natürlich dann ein Skandal, wenn ein Theologieprofessor sowas sagt, oder in positiv formuliert für Lüdemann jedenfalls. Damit kam er in die Medien. Wenn mir der Papst das behaupten würde, käme er auch in die Medien, oder der kommt auch sonst in die Medien, weil das ist natürlich eine Nachricht, wenn ein Professor für Neues Testament sagt, also das Zentrale des christlichen Glaubens stimmt überhaupt nicht. Und ich hatte vor einigen Jahren meine Diskussion mit ihm, und das Interessante war, dass wir uns in einer ganzen Reihe von Fakten einig waren. Ich habe das Gespräch so eröffnet, und gesagt, es gibt folgende Punkte, sind wir völlig einer Meinung. Wir waren uns nur nicht einig in der Interpretation. Also es ist nicht so, wie manche denken, ja, über Jesus Christus weiß man nichts, es ist ein altes Buch, alles irgendwie im Laufe der Jahrhunderte entstanden. So ist es nicht, sondern das, was da steht, ist in ganz kurzer Zeit aufgeschrieben worden. Ich komme noch gleich zu einem der interessantesten Punkte dazu über das Leben von Jesus, was ganz kurz nach seinem Tode bereits aufgeschrieben worden ist. Also es gibt sozusagen Indizien, aber die Frage ist, wie interpretieren? Und um es ganz kurz zu machen, bei der Auferstehung hat man es mit drei Punkten zu tun, mit denen man sich beschäftigen muss. Erstens, in allen Evangelien steht drin, dass das Grab am dritten Tage leer war. Man spricht in dem, also das findet man überall in Schlusskapiteln der Evangelien, man findet in dem Sinne das als ein Argument, in dem man sagt, das ist notwendig, aber nicht hinreichend. Also notwendig, weil nämlich in Jerusalem verkündigt worden ist, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Von daher ist die überwältigende Mehrheit der Historiker, aber auch der Theologen der Meinung, das Grab muss leer gewesen sein. Also nehmen wir an, die Jünger hätten verkündigt, Jesus von den Toten auferstanden, und dann hätte man gesagt, ja, aber da liegt er ja. Also das hätte nicht lange halten können, das Ganze. Also es wäre irgendwie ungünstig gewesen, jedenfalls. Da sind sich die meisten schon einig. Abgesehen davon, dass nach jüdischer Vorstellung Auferstehung nicht im Geist heißt, sondern dann ganz auch in einer Leiblichkeit. Also da wird Auferstehung so verbunden. Das heißt, dass es notwendig ist, dass das Grab leer war, das wird eigentlich inzwischen von fast allen, nicht von allen, ich habe eben gesagt, es gibt immer einige andere Meinungen, von fast allen Auch so gesehen. Die spannende Frage ist aber, wie ist das Grab leer geworden? Das Argument ist sozusagen nicht hinreichend. Also es ist notwendig, aber nicht hinreichend. Also um Klavier spielen zu können, ist es notwendig, dass ein Klavier da ist. Aber es ist nicht hinreichend für mich, weil ich gar kein Klavier spielen kann. Aber es wäre notwendig, wenn ich es könnte. Ohne könnte ich auch nicht, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe. Und so ist die spannende Frage, wie ist es leer geworden? Und da gibt es schon im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, den Passus, dass gesagt wird, die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Also das ist sozusagen das entscheidende Argument. Wie ist das? Das ist ja ein plausibles Argument. Wie ist das Grab leer geworden? Die Jünger haben die Leiche entfernt. Also die spannende Frage ist jetzt, wie ist es leer geworden? Notwendig, aber nicht hinreichend. Im Zusammenhang, übrigens dieses Argument, dass die Gegner sagen, der Leichnam wurde gestohlen, ist insofern auch noch ein interessantes Argument für die Frage der Leiblichkeit der Auferstehung. Das bedeutet nämlich, dass die Jünger tatsächlich eine leibliche Auferstehung verkündet haben. Da war ich mal auch mit Herrn Lüdemann, da waren wir uns einer Meinung. Denn sonst würde das Argument, ob man den Leichnam nun findet oder nicht, keinen Unterschied machen. Also hätten die Jünger gesagt, er ist im Geiste auferstanden, er lebt in uns, dann ist okay, da liegt er jetzt, ist halt gestorben, aber Lenin lebt ja auch in uns und ist halt ein Mausoleum zu besichtigen. Also er ist immer noch mitten unter uns mit seinen Gedanken und so. Aber wenn die Jünger verkündigt haben, er ist leiblich auferstanden, dann spielt es schon eine Rolle, ob der Leichnam nun da ist oder nicht. Also von daher das Argument der Gegner der Auferstehung, der Leichnam wurde gestohlen, ist ein Argument auch in der Frage, sie haben offensichtlich verkündet leibliche Auferstehung, nicht geistige. Im Zusammenhang mit dem leeren Grab gibt es zwei interessante Beobachtungen. Da zitiere ich Pinchas Lapid, das war ein Professor für Neues Testament, ein Jude, also kein Christ. Seine Frau ist manchmal in verschiedenen Fernsehsendern zu sehen, Ruth Lapid, und erklärt dann das Alte Testament. Also er war Professor in Frankfurt für Neues Testament und er sagt, im Zusammenhang mit dem leeren Grab ist etwas verblüffend. Und zwar sind die allerersten Zeugen des leeren Grabes sind Frauen. Auch die allerersten Zeugen des Auferstandenen sind Frauen. Und das sagt Lapid, das ist deshalb so verblüffend, weil das Zeugnis von Frauen damals vor Gericht nichts galt. Und da sagt er, was macht es für einen Sinn für eine erfundene Geschichte, also nehmen wir an, sie ist erfunden mit der Auferstehung, als Hauptzeugen Frauen zu nennen, als erste Zeuge Frauen, wenn das damals gar keinen Wert hat. Also heute könnte man sagen, für das leere Grab gibt es drei Gruppen von Zeugen, die Soldaten, die es bewachen sollten, die Frauen, die kamen, um es einzubalsamieren, und die Jünger, die von den Frauen gerufen wurden, als es leer war. Hätte ich das früher in der Antike als Vortrag gehalten, hätten die gesagt, hören Sie mal zu, Sie haben hier von drei Gruppen gesprochen, nennen aber nur zwei. Also die in der Mitte zählt ja, ist ja Quatsch, können wir uns nicht mit befassen. Da sagt Lapid, das ist schon, was ist die Erklärung dafür? Er sagt, die Erklärung ist wahrscheinlich, dass es genauso war. Weil wir würden das heute als eine Aufzählung ansehen, das war es aber nicht. Das Zweite, was auch überraschend ist im Zusammenhang mit dem leeren Grab, ist, dass das leere Grab kein Osterjubel hervorgerufen hat. Also nicht so, dass die Jünger das leere Grab gesehen haben und gesagt haben, haben wir gleich gewusst, er bleibt nicht hier. Das war uns schon immer klar. Sondern ganz im Gegenteil, da heißt es, Furcht und Entsetzen hat sie gepackt. Das Interessante, was man da sehen kann, bei den Frauen übrigens auch schon, sie hatten mit der Auferstehung nicht gerechnet. Also die Frauen gehen ja dahin, um ihn einzubalsamieren, also ich sage, um ihn noch toter zu machen, also sie wollten ihn praktisch, war es vorbei. Die wollten ihn einbalsamieren und jetzt war es leer. Und bei den Jüngern, wenn sie das nachlesen, als die Frauen da klopften, haben die gesagt, also ihr spinnt wohl, also was soll das denn jetzt? Wer hat den Leichnam weggetan? Also sie waren darauf nicht vorbereitet. Sie sind schon von der Auferstehung der Toten ausgegangen, dass sowas am Ende aller Zeiten geben würde, aber nicht davon, dass sozusagen der Jesus als der besondere Auferstandene nicht in die alte Welt zurückkommt, sondern in die neue Welt Gottes hinein auferweckt wird von Gott. Darauf waren sie nicht gefasst. Dann das Zweite, also das eine mit dem leeren Grab. Das Zweite, die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Das sind also Berichte jetzt in den Evangelien, auch in allen Schlusskapiteln am Anfang der Apostelgeschichte, dass zu einer bestimmten Zeit Jesus in einem bestimmten Zeitraum den Leuten begegnet ist und dass diese Begegnungen an verschiedenen Orten, verschiedenen Leuten gegenüber stattfanden und einen Abschluss hatten. Und in diesem Zusammenhang, da spielt ein Text eine Rolle, nicht aus den Evangelien, sondern aus einem Brief. Ich habe schon gesagt, Briefe sind eigentlich nur sekundäre Zeugnisse, aber es gibt tatsächlich eine ganz interessante Stelle in diesem Zusammenhang im ersten Korintherbrief. Der erste Korintherbrief von Paulus ist geschrieben worden etwa im Jahr 55, also 25 Jahre nach den Ereignissen. Und das macht es für viele besonders wertvoll, nach der Mehrheitsmeinung einige Jahre oder sogar Jahrzehnte früher als die Evangelien, wenn wir der Mehrheitsmeinung folgen. 25 Jahre später. Und in diesem Brief beantwortet Paulus verschiedene Fragen. Alles mögliche Fragen werden da gestellt und die versucht er zu beantworten. Und im 15. Kapitel geht er mit der Frage um, wie kann es sein, dass in der Gemeinde von Korinth es Leute gibt, Christen gibt, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben. Das hat es offensichtlich gegeben. Sagt Paulus, wie kann es sowas geben, wo doch Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dann zitiert er, was viele glauben, für ein altes, vielleicht sogar das älteste Glaubensbekenntnis halten, ein Glaubensbekenntnis. Er bringt ihnen das in Erinnerung. 1. Korinther 15 ist das ganz am Anfang, die Verse 3 bis 5 ist das Glaubensbekenntnis. Da sagt er, Christus gestorben für unsere Sünden, begraben, auferweckt am dritten Tage, gesehen worden von. Und dann wird Petrus genannt. Da gibt es auch noch interessante Formulierung, das gehört sicher nicht zum Glaubensbekenntnis, aber die interessante Formulierung, gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, die meisten leben jetzt noch. Also jetzt noch 25 Jahre später. Das wäre also so, als würde man heute mit jemandem reden über Ereignisse aus dem Jahr 1989. Und man weiß ja, 1989, Fall der Mauer, es gibt viele Leute, die sagen, ich weiß noch ganz genau, wo ich stand, als ich hörte, dass die Mauer gefallen ist. Ich bin sogar so alt, ich kann Ihnen noch genau sagen, wo ich war, als ich hörte, dass schon auf Kennedy ermordet worden ist. Da können Sie mal sehen, wie alt ich bin. Aber es gibt halt bestimmte Ereignisse, oder der 11. September, es gibt bestimmte Ereignisse, die waren so fundamental, da weiß man noch, wo man war, als man das gehört hat, weil es einen sozusagen erschüttert hat. Und hier haben wir es also damit zu tun, 500 auf einmal, die meisten leben jetzt noch. Das ist klar, nach 25 Jahren leben nicht mehr alle, aber die meisten leben jetzt noch. Und es ist offenkundig so, dass Paulus die Gemeinde an etwas erinnert hat, was sie eigentlich schon weiß. Und jetzt kommt der interessante Punkt, dass sowohl Lüdemann als auch Ratzinger, die theologisch wirklich weit entfernt sind, wie gesagt, Lüdemann ein Bestreiter der Auferstehung, Josef Ratzinger der Papst, der frühere Papst, beide der Meinung sind, Paulus zitiert hier ein ganz altes Glaubensbekenntnis. Das kann man eben sehen an der Struktur, dass eben diese vier Verben genannt werden. Gestorben nach den Schriften, begraben, auferweckt, gesehen worden. Also, dass es Hinweise gibt und er sagt, das habe ich ja selber empfangen und weitergegeben an euch. Und dann gibt es eben die Frage, wann hat er es empfangen, von wem? Und auch da sind sich die beiden Herren einig, die sonst vielleicht nicht in vielen Dingen einig sind. Sie gehen davon aus, dass Paulus das empfangen hat, als er selber bei Damaskus Christ wurde. Dann ist die nächste Frage, wann wurde er Christ? Da gibt es natürlich auch, wie Sie sich denken können, Mehrheits- und Minderheitenmeinungen, kürzen das ab. Die Mehrheitsmeinung geht davon aus, dass Paulus im Jahr 31 oder 32 Christ geworden ist. Das ist enorm nah dran. Also wir haben 30 die Kreuzigung und 31, 32 wird Paulus bereits Christ. Und es gibt bereits dieses Glaubensbekenntnis, wenn diese Meinung stimmt. Das heißt, dieser Satz, auferweckt am dritten Tage, ist nicht etwas, was die Christen sich im Laufe der Jahre oder gar Jahrzehnte ausgedacht hätten, um es da hineinzubringen, sondern das ist schon von Anfang an in einem ganz alten Glaubensbekenntnis drin, an den Paulus, an das Paulus sie erinnert im Jahr 55 und er hat es ihnen wahrscheinlich 50, 51 gegeben, als er in Korinth war. Dann kommt noch das dritte Indiz, also Himmelfahrt zum Beispiel gehört noch zum zweiten. Himmelfahrt ist eigentlich eine logische Konsequenz der Auferstehung. Also das irdische Leben von Jesus nach dem Neuen Testament wurde nicht beendet mit der Grablegung, sondern es hatte noch ein Nachspiel, gab noch eine Verlängerung. Sozusagen vor dem Elfmeterschießen dann Himmelfahrt. Himmelfahrt sozusagen die logische Konsequenz der Auferstehung. Das irdische Leben Jesu hatte einen konkreten und sichtbaren Abschluss. Dann aber gibt es das dritte Argument, dritte Indiz in der Frage der Auferstehung. Das ist das für viele beeindruckende, also Indiz in 1 und 2, nämlich die Verwandlung im Leben der Jünger. Es ist offenkundig, dass die Jünger von Jesus wenige Wochen nach dem Tod von Jesus in Jerusalem verkündigt haben, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Und bei dieser Verkündigung sind sie geblieben. Und dafür sind sie nicht nur verspottet worden, sondern auch verfolgt worden und, soweit wir wissen, auch umgekommen. Und das ist das eine, was man sich die Frage stellt, vor allen Dingen, weil sie sagen, sie haben das gesehen. Also sie haben nicht einen Sinn. Wenn heute ein Christ oder ein anderer für etwas stirbt, dann für eine Idee, dann stirbt er für etwas, wo er möglicherweise nicht unmittelbar beteiligt war. Aber die, die damals gestorben sind, waren unmittelbar daran beteiligt. Und dann gibt es noch was Zweites. Also man muss sagen, es muss ja was Revolutionäres im Leben dieser Jünger geschehen sein, dass sie ihr Leben so verändert haben. Und diese Veränderung beinhaltet noch was Zweites. Nicht nur die Frage der Verfolgung und Tod, was ja auch schon natürlich ganz schön was ist, ob sowas zu machen, sondern sie haben auch in ganz kurzer Zeit, wie kurzer Zeit auch immer, eine ganze Reihe wichtiger Traditionen des jüdischen Glaubens über Bord geworfen. Sie kamen ja alle aus dem jüdischen traditionellen Judentum und haben jetzt zum Beispiel sich zusätzlich zum Sabbat am Sonntagmorgen als dem Tag des Herrn, dem Tag, wo das Grab leer war, dem Tag der Auferstehung, getroffen zu gottesdienstlichen Veranstaltungen. Warum machen die das? Und später sogar haben sie das eine durch das andere ersetzt. Sie haben auch, das kann man schon im Neuen Testament auch sehen, Jesus als Gott gleich angerufen und angebetet. Da gehört schon was dazu, wenn man zu einer ganz monotheistischen Tradition kommt. Die Frage ist, was hat sie dazu motiviert? Lüdemann, der die Fakten nicht bestreitet, aber eben eine andere Interpretation hat, der sagt, das waren Visionen und Halluzinationen. Visionen und Halluzinationen haben die Jünger dazu geführt, dazu glauben, dass er wirklich auferstanden ist. Sie haben das auch wirklich geglaubt nach Lüdemann, das ist offenkundig. Aber das war ja kein Faktum, weil er ist ja nicht auferstanden, sondern das waren Visionen und Halluzinationen. Und da bin ich auch gleich am Schluss, möchte ich Lapid zitieren. Der hat schon vor Lüdemann, der Gedanke von Lüdemann mit den Halluzinationen, der ist jetzt nicht neu, den hatten schon früher andere. Und da hatte damals Lapid interessanterweise geschrieben, er ist kein Christ, also Jude, Professor für Neues Testament. Wenn diese aufgescheuchte, verängstigte Apostelschar, die eben dabei war, alles wegzuwerfen, um in heller Verzweiflung nach Galiläa zu flüchten, wenn diese Bauern, Hirten und Fischer, die ihren Meister verrieten, verleugneten, dann kläglich versagten, plötzlich über Nacht sich in eine selbstsichere und heilsbewusste, überzeugte Missionsgesellschaft verwandeln konnten, die viel erfolgreicher nach Ostern als vor Ostern wirkte, so genügt keine Vision oder Halluzination, um solch einen revolutionären Umschlag zu erklären. Eine solche Glaubensbewegung nur durch Autosuggestion oder Selbstbetrug in Gang zu setzen, wäre ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. So Lapid, er zitiert einen anderen jüdischen Gelehrten. Er sagt, rein logisch analysiert ist also die Auferstehung Jesu das kleinere Übel für alle diejenigen, die eine rationale Erklärung für die weltweiten Konsequenzen jenes Osterglaubens suchen. Soweit das Zitat jetzt keines Christen, sondern eben eines jüdischen Gelehrten, der allerdings jetzt mit Auferstehung selber kein Problem hat. Ja, damit sind wir am Schluss. Das Thema war ja, wer war Jesus und wenn ja, wie viele? Ich habe Ihnen jetzt noch nicht vorgeführt, welche verschiedene Jesusbilder es vor allen Dingen seit dem 19. Jahrhundert gegeben hat, sondern habe versucht darzustellen, was aus historischer Sicht über das Leben von Jesus zu sagen ist. Die Quellen, mit denen wir es zu beschäftigen, auch alle, die irgendein Jesusbild entwerfen, haben ja keine anderen Quellen und Texten als das, was ich hier zitiert habe, müssen auch damit arbeiten. Sie interpretieren das nur anders. Und die Frage ist, welche Interpretation ist sozusagen die sachgemäße? Und so habe ich versucht, etwas zu sagen, anhand des Glaubensbekenntnisses eben, was einmal interessant ist zum Thema der Geburt Jesu und dem Tod. Und bin auch etwas länger bei dem Punkt der Auferstehung geblieben, weil das ja für den christlichen Glauben sozusagen das Zentrale ist. Das ist sozusagen die Beglaubigung. Ihn hat Gott beglaubigt, heißt es einmal im Neuen Testament, durch die Auferstehung. Und das, was Jesus über sich selber gesagt hat, wird sozusagen beglaubigt von Gott her in der Auferstehung. Deshalb wird das eben von Paulus und anderen als so ein ganz zentrales Ereignis angesehen. Ja, und damit bin ich beim Ende von dem, was ich Ihnen sagen wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.